Was bei uns natürlich schon eine große Stärke ist und was immer sehr imponiert hat, ist die Verbundenheit zu den Tieren.
Ist das dann eine gute Rasse zum Beispiel auch für Biobetriebe?
Bio-Kur schon mal, sag's jetzt einmal, was uncharmanter Macke haben darf und trotzdem noch gefragt ist.
Schön bei uns, das ist auch unser Potenzial und irgendwie denke ich mir immer, man muss das dieses Schöne an so ein Produkt koppeln.
Landwirtschaft im Landkreis Mirschbruch. Wie schaut die in Zukunft aus? Um dies zu erfahren, bin ich unterwegs mit dem Mirschbecker Milchkandl. Auf der Suche nach Fragen und Antworten rund um die Landwirtschaft. Ein Podcast der Ökomodellregion Miesbacher Oberland. Grüß dich, Benand. Herzlich willkommen beim Mirschbecker Milchkandl. Heute geht's ums Mirschbecker Fleckvieh. Die Reihenfolge von meinen Podcasts habe ich jetzt ein bisschen geändert. Den Faktencheck im Grünen Zentrum machen wir einfach später. Ich unterhalte mich heute mit dem Dr. Franz Gasteiger. Der ist ehemaliger Amtstierarzt und er war der Zuchtleiter vom Zuchtverband Mirschbach und auch von Drausteuer und Weilheim. Christi Franz. Unsere Region ist bekannt fürs Mirschbecker Fleckvieh. Es ist eine lange und erfolgreiche Geschichte damit verbunden. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was sagen, was steckt dahinter, vielleicht auch was sagen zu Max Obermeier. Was fällt dir da ein?
Ja, zuerst einmal grüß Gott, liebe Kathleen. Schön, dass ich da zu Wort komme und es war ja mein Leben lang meine Passion, die Rindviecher, schon als Bub und dann später als praktischer Tierarzt und dann, wie gesagt, als Amtstierarzt und dann als Zuchtleiter habe ich ja alle Facetten kennengelernt und jetzt natürlich im Rückblick auch ja, eine Bewertung. Kurz, Miesbacher Fleckvieh ist aus dem Schweizerischen, aus dem Berner Oberland, dem Simmental, deswegen, und da haben wir schon das erste Problem, heißt das Fleckvieh international Simmentaler, wobei im Simmental, im heutigen Simmental, nicht mehr das Fleckvieh in erster Linie gezüchtet wird, sondern Einkreuzungen mit Rotbund und in manchen Ländern der Ausdruck oder die Simmentaler dann eigentlich keine reinen Simmentaler mehr sind. Deswegen legen wir hier in Bayern Wert darauf, dass die korrekte Rassebezeichnung deutsches Fleckvieh ist und nicht etwa Simmentaler. Und auch international, es setzt sich inzwischen durch, aber es dauert natürlich. Der Max Obermeier, der wird da immer als der Hauptakteur genannt, ist er da 1837 eben in dieses Berner Oberland gefahren und hat 24 Stück der dort gezüchteten Rasse Fleckvieh gekauft und dann 400 Kilometer nach Miesbach getrieben. War eine Sache, die einen Monat gedauert hat. Der Max Obermeier ist im Gedächtnis geblieben. Der hat diese Tiere verkauft, die erste hat er verkaufen müssen, da war er noch nicht ganz daheim mit seinen Viecher, weil ihm das Geld ausgegangen ist, sowas kostet er. Oder in Dates, ich glaube, einen Ochsen oder was er da verkauft hat. Und dann hat er halt die Tiere nach und nach verkauft und das war wohl so gewinnbringend, dass er im nächsten Jahr wieder gefahren ist und dann nach einigen Jahren ist er zweimal gefahren im Jahr. Und bis dann das Ganze hat aber schon nochmal 40 Jahre gedauert mit der Eisenbahn. Etwas weniger aufwendig transportiert werden können hat. Dann ist auch schon zum Teil der Export losgegangen. Was war in Miesbach zu dieser Zeit? Da hat es die sogenannten Landschläge gegeben. Das sind Rinder gewesen, die etwas kleiner, etwas oder leistungsschwächer waren. So ein bisschen ein Durcheinander eigentlich, wenn man so die Beutel anschaut. Und das Fleckvieh war relativ groß, hat gute Leistungen gebracht, war ja damals eine Dreinutzungsrasse, Also da war auch noch das Arbeitstier, die Ochsen, die dann Pflug gezogen haben oder vor die Fuhrwerke gespannt worden sind. Und auch die Kühe haben immer Milch geben, noch arbeiten müssen. Also körperlich arbeiten müssen, sage ich jetzt einmal. Und die haben sich dann relativ schnell verbreitet oder haben sich immer mehr durchgesetzt. Und dadurch ist Miesbach eigentlich zum Ausgangspunkt der bayerischen und auch natürlich der internationalen Fleckviehzucht geworden.
Mhm, da darf ich jetzt gleich dazwischen fragen. Du hast ja gesagt, dass das Fleckvieh oder dass man damals so Dreinutzungsrassen gehabt hat oder man hat die für drei Sachen hergenommen. Heute sagt man, das Miesbacher Fleckvieh ist eine Zweinutzungsrasse, also Milch und Fleisch. Was versteht man da drunter, Franz? Was ist das?
Ja, ich meine, Milch ist natürlich bei den meisten Rassen, es gibt die beiden Extreme. Das eine ist das reine Fleischrind, das nur dazu da ist, im Rahmen seines Lebens, halt, wenn es weiblich ist, einige Kälber zu bekommen und selber irgendwann dem Fleischmarkt zugeführt zu werden. Und dann die Milchrassen, die halt eigentlich in erster Linie das Zuchtziel haben, möglichst viel Milch zu geben, möglichst viel zu leisten, natürlich auch alt zu werden. Das sind halt sozusagen die Spezialisten und das Fleckvieh ist der Allrounder, das beides kann. Das beide und jede Rasse hat ihr Zuchtziel, wo das sich hin entwickeln soll. Und da steht es auch beim Fleckvieh drin, dass man beide Nutzungsrichtungen, nenne ich es einmal, weiter züchterisch bearbeitet und darauf aufpasst, dass das nicht zu einseitig wird in der einen oder anderen Richtung.
Aber das hört sich für mich jetzt so an, dass es eigentlich genau das ist, was ich möchte und wo vielleicht auch die Zukunft hingeht. Ich habe ja Diskussion auch in der Geflügelhaltung. Da ist ja das jetzt ein ganz großes Thema mit diesen Zweinutzungshühnern, weil ich halt gespannt habe, dass das Extreme hat natürlich den Vorteil, dass ich halt eine Leistung habe in einer Richtung, aber halt ganz viele andere Sachen auf der Strecke bleiben. Und ich denke schon, dass das Miesbacher Fleckvieh da, du sagst das deutsche Fleckvieh, da einfach auf einem guten Weg ist.
Ja, das war immer, also meine Überzeugung war das schon immer. Wenn ich aus der gleichen Quelle, und ich meine, eine der Quellen, wo sich das Rind ernährt, ist halt einfach Gras und Heu, beides haben kann, dann gibt es eigentlich für mich nichts Besseres. Ich meine, Fleischrinder, die haben halt nur ein Produkt und wenn ich jetzt sage, jedes Tier hat einen Grundumsatz, der gedeckt werden muss, also wo es frisst, ohne dass irgendwas dafür tut, der muss ja gestillt werden und beim Fleischrind ist halt das, was rauskommt, einmal ein Schlachtprodukt und sonst nichts. Und bei der Milchkuh ist eine gewisse Menge Milch, aber nicht beides. Deswegen bin ich natürlich nach wie vor der Überzeugung, dass Fleckvieh die beste Rasse ist. Auch jetzt in den modernen Zeiten, wo man sagt, man darf keinerlei Ressourcen mehr unnötig verbrauchen, sagen wir so.
Also in der Klimadiskussion spielt das ja auch eine Rolle und da hört man jetzt immer wieder, dass man einfach alles nutzen muss von den Tieren, weil das einfach nur dann Sinn macht und dann verteilt sich das einfach auch besser.
Ja, das ist meine Ansicht auch. Man mag zum Fleisch stehen, wie man will. Ich persönlich bin der Meinung, dass zu einer gesunden und vor allen Dingen ausgeglichenen Ernährung einfach von allem etwas gehört und von nichts zu viel.
Miesbacher Fleckvieh, jetzt fange ich uns gerade mal wieder so ein. Zweinutzungsrasse ist, glaube ich, schon nachhaltig, wenn man in beide Richtungen geht, Milch und Fleisch. Ist das dann eine gute Rasse zum Beispiel auch für Biobetriebe?
Also meiner Ansicht nach schon. Und ich habe es ja vorhin schon mal vor Gespräch gesagt, eine Fleckviehkuh lässt sich mehr gefallen als andere. Das heißt, wenn sie vom Futter her etwas kürzer gehalten wird, dann gibt sie halt weniger Milch. Man spürt es nicht unmittelbar körperlich. Und ich halte es also für eigentlich die ideale Rasse für Bio.
Wir haben ja in Miesbach die Oberlandhalle, da finden ja immer die Zuchtviehmärkte statt. Das ist zum einen der Kälbemarkt, aber auch der Großviehmarkt. Da ist ja vor ein paar Jahren die neue Oberlandhalle gebaut worden im Süden von Mirschbach. Da hat es auch ein bisschen Herausforderungen beim Bau gegeben. Jetzt, glaube ich, ist man froh und auch recht stolz drauf. Also ich glaube, es ist eine wichtige Institution in Mirschbach. Ich glaube auch, dass für die Landwirtschaft eine richtige Rolle spielt. Das ist auch ein bisschen wie ein Treffpunkt. Franz, du bist da regelmäßig, du kannst es, glaube ich, ein bisschen einschätzen. Wie ist es mit der Oberlandhalle?
Ja, ich meine, der Neubau war unausweichlich, wenn es auch nicht alle verstanden haben. Man ist, gibt Vorschriften, Veterinärvorschriften für Sammelstellen. Die Oberlandhalle ist eine EU-Sammelstelle, also europäisch anerkannt. Und die hat gewisse Sicherheitsstandards und die alte Oberlandhalle hat die einfach nicht mehr hergeben. Und die da in diese alte Oberlandhalle sozusagen hineinzubauen, das wäre vom Aufwand her nicht vertretbar gewesen. Man hätte das Geld fast für einen Neubau gehabt, hätte aber trotzdem ein altes Grundgerüst gehabt. Deswegen war der Neubau unausweichlich und jetzt im Nachhinein, glaube ich, sind auch die Kritiker besänftigt. Aber es war halt so, dass manche an dem, ja, emotional an dem gehangen sind. Das Gebäude hat einfach dazugehört und der Markt und wie die Märkte früher waren, die sind ganz anders abgelaufen, als sie das heute tun. Das hat an 2 Tagen stattgefunden und am Morgen war der Auftrieb und auf Nacht war dann gesellschaftliches Highlight fast und am nächsten Tag war dann die Versteigerung. Die Milchleistungen sind noch am Markt festgestellt worden. Zweimal Gmollhormon. Und dann die Mengen aufgeschrieben. Und manche haben sich halt das umstallen, haben dann Milch aufgezogen und so. Das waren also da zum Teil ja schon sehr nette und interessante Geschichten. Und deswegen war der Neubau sehr wichtig. Man hat auch ein Fleckviehzentrum gebraucht. Also nicht bloß jetzt in Miesbach, sondern auch bayernweit oder eigentlich fleckviehweit.
Also Fleckviehzentrum, das gefällt mir total gut. Also ich bin ja immer so, ich denke mir immer, wie kann man denn das für den Tourismus nutzen oder für die Region, dass das vielleicht diesen guten Namen, dass man das nur ein bisschen ausdruckt. Aber Fleckviehzentrum, das gefällt mir schon mal sehr gut. Da darf ich auch noch gern anregen, da gibt es ja die Kantine, die macht ja die Huber-Kathi, die ist ja da total engagiert, die Wirtin und kümmert sich und macht da echt tolle Sachen. Also das ist auch immer so meine Empfehlung an Familien oder so, wenn Ferien haben, geht's mal hin. Geht's da zum Essen, da spürt man ein bisschen so, wie die Landwirtschaft tickt, da trifft man viel Leute und das ist echt ein schönes Erlebnis. Also schaut's mal vorbei in dieser Oberlandhalle.
Gut. Kann ich nur bekräftigen, die Kathi hat sich sehr viel Mühe gemacht mit der Einrichtung, man hat einen schönen Blick, man kann gut essen, es gibt auch Veranstaltungen dort, außerhalb der Pandemiezeiten. Ist ein Zentrum und das war auch beabsichtigt, auch um die Leute ein bisschen mit reinzunehmen, die nicht unbedingt aus der Landwirtschaft kommen und einfach mal zu sagen, ja, da haben wir was, was der Landwirtschaft dient. Ich meine, ist noch nicht gesagt worden, jeden Donnerstag ist Kälbermarkt, da ist die Kantine offen und bei den Großviehmärkten ist auch, das sind alle 3 Wochen am Mittwoch, im Winter 3 Wochen, im Sommer 4 Wochen. Und ansonsten, wenn man irgendwas machen möchte, dann muss man natürlich mit der Wirtin reden, aber auch da sind Möglichkeiten da.
Also ich finde es auch sinnvoll, dass man natürlich so ein tolles Gebäude nutzt. Also wir haben ja immer diese Diskussion mit dem Flächenverbrauch und ja. Also dann muss ich natürlich, wenn ich so Gebäude habe, die eigentlich auch optimal auslasten und wenn man da die Möglichkeit hat, dass man reingeht, also finde ich es super Sache. Aber Franz, jetzt gehen wir mal weg von diesem Fleckviehzentrum in Mirschbach. Du bist ja viel als Tierarzt umeinander gekommen. Zuerst als praktizierender Tierarzt, dann hast du natürlich auch als Amtstierarzt viel gesehen. Du bist in die Betriebe reingekommen. Wie siehst du das? Wo sind denn diese Stärken bei uns in der Region, bei den bäuerlichen Betrieben? Was ist bei uns super? Und wo sind vielleicht auch ein bisschen die Schwächen? Hast du irgendwo vielleicht ein bisschen Bauchweh? Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen von deiner Arbeit.
Ja, ich meine, das ist sehr interessant, weil es ja verschiedene Blickwinkel sind. Als Praktiker wissen wir ja sozusagen, ja, das rote Kreuz, sage ich jetzt einmal, der Helfer, wenn irgendwas fehlt im Stall, wenn irgendwas nicht passt. Als Amtstierarzt ist man ja im positiven Fall Ratgeber, im negativen Fall Kontrolleur, wo man jetzt sagen, mit dem Finger drum muss und sagen muss, so geht es nicht weiter. Und jetzt als Zuchtleiter ist nochmal eine andere Perspektive. Was bei uns natürlich schon eine große Stärke ist und was mir immer sehr imponiert hat, und ist die Verbundenheit zu den Tieren. Wenn so gerade in den Medien heutzutage von den die Bauern kommen ja da relativ schlecht weg, meiner Meinung nach absolut unverdient, sondern was die Bauern für einen Aufwand haben und wie gerne sie ihre Tiere mögen. Ich meine, jede Kuh, ob der Bauer jetzt 100 Kühe hat oder 5, die hat ihren Namen und man weiß auch, wer das letztes Jahr war, wie es gekälbert hat, und man weiß auch, was sie für Eigenheiten hat, und man sagt zwar, ja, abwertend dumme Kuh, aber das stimmt natürlich absolut nicht. Die sind sehr intelligent und sehr interessant. Und das ist eine Stärke. Wir haben Familienbetriebe, wo die ganze Familie eigentlich mitmacht. Und ja, wenn es da ein entsprechendes Einkommen gibt, dann kann auch die ganze Familie davon leben. Und dann gibt es natürlich auch negative Seiten. Das ist jetzt bei uns das, dass, ich will jetzt nicht sagen, die Betriebe zu klein sind. Es wird zwar in der Politik immer gesagt, die Kleinen müssten weiter bestehen können. Dieser Meinung bin ich auch, aber dass halt einfach bei uns, wir haben ja die Zahlen auf dem Tisch, es noch sehr viele Betriebe gibt, die Anbindehaltung haben. Zwar der allergrößte Teil mit Weidehaltung. Und da finde ich jetzt persönlich, dass den Viecher nicht schlechter geht wie in den meisten Laufstellen. Aber das will die Öffentlichkeit nicht wissen, sondern da gibt es entweder Anbindehaltung oder Laufstallhaltung. Und das ist wieder das berühmte Schwarz-Weiß-Malen. Da haben wir natürlich ein gewisses Defizit. Und ich sehe etwas mit Sorge, wenn ich so die Betriebe, ich kenne die Betriebe jetzt seit 40 Jahren lang nicht mehr. Also man ist so als junger Tierarzt hingekommen und da hat man so ein Bild von einem Betrieb gehabt und gesagt, das ist ein guter Betrieb, da geht es weiter. Und da hat man gesagt, der wird Krebsen haben, der ist ein Lohr oder da ist irgendwas, was nicht so passt. Oft ist es ganz anders gekommen. Und wenn man den Betrieb nach 30 Jahren schaut, der hat eine nette Frau gefunden, der hat eine nette Familie, der Betrieb floriert und der Leute leben gut oder anständig davon. Bei den anderen, die krebsen dahin und man sagt, irgendwann werden sie halt aufhören, und wenn sie es eher machen, ist manchmal viel erspart, also bleibt ihnen die Leid viel erspart.
Also da hört man jetzt schon ein bisschen raus, jeder Betrieb ist anders und jeder entwickelt sich vielleicht auch anders. Wir haben ein großes Spektrum vom Gebiet her schon mal. Also ich sage jetzt mal, zwischen Greit und Otterfing ist ein großer Unterschied. Aber man hört schon raus, jeder Betrieb ist anders. Du hast jetzt auch schon gesagt, der Landwirt hat eine nette Frau kennengelernt, dann hat sich der Betrieb anders entwickelt und vielleicht auch ganz gut. Wie ist denn das? Ich glaube ja schon, dass die Bayerinnen oder die Frauen in so Familienbetrieben eine Schlüsselposition haben. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
Ja, die Erfahrung habe ich sehr wohl gemacht und die ist sogar sehr wichtig. Ich meine, ich habe es jetzt gerade nicht genannt, aber es ist natürlich so, dass bei uns, bei vielen Betrieben eine Einkommenskombination gemacht wird. Das heißt, dass noch jemand, inzwischen auch manchmal die Frau, noch einer anderen Arbeit, einer anderen Tätigkeit nachgeht. Und so klassisch ist es halt so, dass der Mann in die Arbeit geht und die Frau zu der Steuerbahn da ist. Aber die Frau die Hauptarbeit oder den Haupteinblick in den Betrieb hat. Und als Tierarzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass also in jedem Betrieb nur einer da ist, der wirklich das Management macht. Und in vielen Fällen ist das die Frau. Wenn man sagt, ich habe es angerufen, ist es kurz und besammer, dann hat die Frau gesagt, das ist die und die. Wenn du den Mann getroffen hast, zufällig, der da war, dann hat er gesagt, ich weiß gar nicht, wovon ich da stört.
Also bei den Zuerwerbsbetrieben, glaube ich, ist das selbstverständlich, oder bei den Nebenerwerbsbetrieben, aber ist es auch bei den Haupterwerbsbetrieben so, wenn beide da sind?
Ja, ist schon so. Die klassische Teilung Außenwirtschaft und Stall gibt es ja doch immer noch in vielen Betrieben. Es gibt natürlich auch, wenn man sagt, gut, das machen wir alles miteinander und wir wissen auch alles Bescheid. Aber das gibt es natürlich, dass der Mann halt mehr Außenbetrieb und Maschinen und Wald macht. Wir haben ja Gott sei Dank bei den meisten Betrieben Wald dabei. Wir haben auch bei vielen Betrieben, haben wir noch nicht erwähnt, die Almen dabei, die also ganz, ganz ein wichtiges Kapitel bei uns sind. Der Erhalt und auch, das machen auch in der Regel eher die Männer, zumindest das Herrichten und den Zau und so weiter. Ja, natürlich gebe ich da absolut recht, dass die Frauen oft das Rückgrat, sage ich jetzt einmal, des Betriebes sind.
Gut, das höre ich natürlich gern, Franz. Ja, also es hat also die zwei Seiten, weil das Rückgrat heißt auch, dass man was arbeiten muss.
Ja, vor allen Dingen, dass man die tragen, die ist und wenn die Kraft etwas auslässt, dann ist Tragen nicht mehr so leicht.
Ja, stimmt. Gut, Franz, damit kommen wir vielleicht auch schon gleich zum nächsten Thema mit Kraft und Tragen. Wir haben ja im Landkreis Mirschbach 34% der Betriebe wirtschaften nach den Richtlinien vom ökologischen Landbau. Das interessiert jetzt uns besonders, weil ich jetzt von der Ökomodellregion, wir sind ja da eigentlich für das schwerpunktmäßig da. Wir haben im Landkreis Mirschbach eine relativ hohe Bioquote. Das kommt zum einen, weil wir halt viel Grünland haben. Aber hauptsächlich war dieser Umstellungsmotor waren einfach die Stadtwerke München. Wie geht es da weiter, Franz? Wie siehst du das? Wären die Betriebe mehr? Haben wir da Potenzial? Wären es eher weniger? Was glaubst du?
Also ich glaube nicht, dass es weniger werden, weil die Frage ist ja immer das Gleiche. Angebot und Nachfrage regeln das Ganze mit. Zurzeit haben wir am Markt, jetzt bin ich wieder beim Zuchtviehmarkt, horrende Preise vom Käufer aus gesehen für Bio-Kühe, weil einfach wenig auf dem Markt ist. Es ist fast bei jedem Markt jetzt so, dass der Spitzenpreis bei den Jungkühen von einer Bio-Kuh, die muss natürlich auch gut sein, wobei eine Bio-Kuh schon mal, ich sage es jetzt einmal, etwas uncharmanter Macke haben darf und trotzdem noch gefragt ist. Und bei anderen Kuh ist es halt so, dass die schon Preis ein Bußen hinnehmen muss, wenn es eine schlechte Melkbarkeit hat oder wenn es nicht ganz ruhig ist beim Meier. Problem ist, wie so oft, wenn das Ganze natürlich Standard wird, dann werden die Preise leiden. Wenn das Angebot sehr reichlich ist, dann wird es wie bei der konventionellen Landwirtschaft auch. Dann kommt halt der Druck wieder von den Konzernen, von den Discountern, die natürlich möglichst billig einkaufen möchten und um ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Diesem Phänomen oder diesem Problem ist Bio genauso ausgesetzt wie konventionell.
Du hast ja jetzt schon gesagt, man hat Angst, dass der Preisverfall ähnlich ist wie bei den konventionellen oder dass man da diesem Markt so ausgeliefert ist, weil dann hat der landwirtschaftliche Betrieb von der Umstellung auch nichts, wenn sie sich da nicht rechnet. Vielleicht war ja eine regional organisierte Vermarktung eine Idee. Also meinst du, Franz, das hätte ein Biomilchhof im Landkreis Mirschbach oder es waren ja schon mal die Überlegungen für einen Schlachthof da an der Oberlandhalle gekoppelt, da, das gibt es ja schon länger. Siehst du da eine Chance? War das vielleicht was?
Ja, es ist schwierig, ist natürlich eine wirtschaftliche Erwägung. Es gibt sicher Nachfrage. Wenn ich direkt oder regionale Vermarktung mache, dann brauche ich immer ein Hinterland. Wir haben jetzt München als Hinterland, wo sehr viele Leute sind, wo es auch sehr viele Leute gibt, die das schätzen und die einen Preis dafür zahlen. Aber sobald ich wieder in die, Anführungszeichen, üblichen Versandwege kriege und jetzt sage, und in Düsseldorf wird es Miesbacher Oberlandrind oder wie man es nennt, verkaufen will, sehe ich da schon ein bisschen mehr Probleme. Man hat halt die gleichen Probleme, die ein konventioneller Schlachthof auch hätte. Also der Name ist sicher gut, aber das Problem ist, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das Sagen und Tun bei vielen Leuten nicht das Gleiche ist. Die sagen, ich hätte es ganz gern und ihm ist nur das Beste und vom Tierschutz her nur eins drauf und nur eins drauf und dann soll es aber möglichst umsonst sein. Und das, glaube ich, ist ein bisschen das Problem. Also es könnte sicher eine Möglichkeit sein, aber man müsste jemanden finden, der sich erstens vorne hinstellt, also der das organisiert, der die Überzeugungskraft hat und der das dann auch führt. Das ist wie bei einem Betrieb auch. Oder wenn es ein Handwerksbetrieb oder irgendeiner Firma, die groß geworden ist und der überzeugt ist und der einfach auch die Leute und die Beziehungen hat. Das ist eine Sache, die immer wo viel Spekulation dabei ist. Es ist natürlich bei allem, dass man für die Zukunft macht, wie läuft es weiter und jetzt gerade in diesen Zeiten, die wir haben, weiß man es natürlich noch weniger wie sonst schon. Aber es ist sicher Option und sicher irgendwo vernünftig, wenn alles in einer Hand wäre. Es war ja schon mal geplant vor fast 50 Jahren, dass man an einer Stelle eine Molkerei, einen Schlachthof, natürlich die Oberlandhalle auch in der Nähe, macht. Und das ist damals an verschiedenen Widerständen gescheitert. Vielleicht ist die Zeit jetzt reif dafür.
Werden wir schauen. Die Frage werden wir auch noch weiter verfolgen. Was man, glaube ich, schon wichtig sagen muss, dafür braucht es einen langen Atem. Man hat es gesehen bei der Naturkaserei, als Beispiel im Tegernsee. Also ich glaube, so schnell, dass das läuft, wissen wir alle, wird nicht funktionieren. Vielleicht kann das eine langfristige Vision sein für einen Landkreis. Weil du gerade gesagt hast, Franz, von der aktuellen Situation, also jetzt haben wir ja diese Ukraine-Geschichte, wo es uns alle große Sorgen macht, aber auch Corona hat uns das schon gezeigt, dass natürlich auch so Selbstversorgung im Landkreis wichtig ist, oder nicht im Landkreis, aber halt vielleicht auch in Deutschland weit gesehen. Jetzt ist mit der Ukraine-Krise wieder so, dass uns das ins Bewusstsein rückt. Da tun sich natürlich auch die Politiker, jeder sagt was dazu, jeder weiß was dazu und jeder macht sich natürlich auch Sorgen. Da habe ich jetzt ein Zitat dabei von unserem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der hat gesagt, es müsse das Ziel sein, dass mehr Getreide in die direkte Nahrungsmittelversorgung fließt und nicht in den Futtertrog. Wir haben ja im Landkreis Mirschbach, wir sind ja ein Grünlandgebiet, Nahrungsmittelgetreide zum Produzieren, da braucht es eine gewisse Standard, so ganz einfach ist es nicht. Wir probieren ja immer im Landkreis Mirschbach oder ich auch mit einem Mirschbicker Fleckvieh, dass man eine relativ hohe Grundfutterleistung zusammenbringt. Das heißt, die Kuh gibt relativ viel Milch aus Gras und Hai. Wie geht es da jetzt weiter in Zukunft, wenn jetzt wirklich das Getreide und alles so teuer ist und auch der Diesel, man weiß ja nicht, wo das hingeht, es ist besorgniserregend. Was glaubst du, wie geht das weiter?
Ja, es grenzt ein bisschen an Kaffeesatz lesen, aber derzeit ist der Milchpreis relativ gut, also ganz wurscht, ob konventionell oder Bio. Es sind die Fleischpreise relativ gut und Schlachtkühen, Schlachttieren und es sind auch die Kälberpreise relativ gut. Insofern lässt sich das noch einigermaßen verkraften, aber irgendwo wann wird da auch die Schmerzgrenze erreicht sein. Und man grundsätzlich war es in Krisenzeiten immer so, dass es der Landwirtschaft relativ gut gegangen ist, weil sie halt die Nahrungsmittel produziert haben und den Leuten wieder bewusster geworden ist, wie wichtig die Nahrungsmittel sind. Das sehe ich jetzt auch schon, wenn man hört aus irgendwelchen Städten in der Ukraine, dass sonst einigermaßen noch alles in Ordnung ist, aber die Vorräte sehr, sehr knapp werden, dann wird einem das wieder mal vor Augen geführt, wie wichtig das Ganze ist. Insofern bin ich jetzt nicht ganz pessimistisch. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch eine Sache nicht so angesprochen, das ist die Landschaftspflege. Wer soll das sonst machen, wenn es nicht die Landwirtschaft macht, ob das jetzt Almen sind oder bei uns? Wenn man das machen lässt durch irgendwelche Dienstleister, dann wird es A nicht so gut gemacht und B hat es natürlich seinen hohen Preis. Und wenn man die landwirtschaftlichen Produkte vernünftig bezahlt, dann kriegt man diese Landschaftspflege gratis dazu.
Franz, man hört bei dir ganz klar, finde ich, die Liebe zu den Kühen aus. Ich weiß, von einer Familie erlebt das und ihr seid da natürlich echt ein Vorzeigebetrieb und du hast es auch in deiner ganzen beruflichen Laufbahn so verkörpert und hast es auch die ganzen Jungen gelernt. Also das ist echt schön und das verbinde ich so mit dir. Trotzdem muss ich dich als Rindliebhaber, so nenne ich dich jetzt einmal, fragen, gibt es irgendwelche Alternativen im Landkreis Mürzburg zur Milchviehhaltung? Also wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, finanziell ist die Milchviehhaltung einfach interessant für die Betriebe, aber gibt es vielleicht auch was anderes? Wie ist es, wenn man sagt ja immer, man sollte weniger Fleisch essen, haben wir pflanzliche Alternativen? Vielleicht ist das für den einen oder anderen Betrieb was? Baut jetzt jeder Hobern an?
Ja, also ich kann mich an meine Kindheit noch erinnern, dass da jeder sein Hobern-Schlag gehabt hat, sein Hobernfeld. Und jeder seine Kartoffeln baut hat selber noch. Und als Bub hat man dann immer einen Kartoffelklamm dabei. Das ist natürlich abgekommen, weil es viel Aufwand war, weil die Leute weniger waren sind auf die Betriebe und weil die Erträge auch knapp waren und weil man das eigentlich viel billiger zukaufen können hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da in der Richtung wieder was passiert. Wenn das sehr teuer wird, dann sage ich, ja, warum kann ich denn das nicht selber machen? Das ist die eine Geschichte. Ich meine, die Frage ist jetzt die, ob man sozusagen nur landwirtschaftliche Alternativen und auf die wirst du anspielen, oder? Mhm. Und man, es ist hier eigentlich schon klassisch. Wir haben zum Beispiel in der Richtung Feilenbach in der Gegend Obstbau. Gibt es aber, die das wirklich sehr viel machen, oder es gibt andere Betriebe, die Schafe erfolgreich züchten, die Schafmilch machen, weil oder Ziegen, weil manche Probleme mit der Kuhmilch haben, Allergiker, die dann Gasmilch brauchen und so weiter. Also es gibt schon auch Möglichkeiten, aber wie gesagt, das sind alles Nischen und das können Einzelne machen. Eine große Empfehlung, wenn man sagt, das war jetzt, ich will nicht sagen der Problemlöser, aber etwas, was für alle geht, das ist, sehe ich nicht, ich sehe nur die jeweiligen Familien, die halt sehr, die wissen, was sie können und die wissen, was sie wollen und die müssen halt ihre Möglichkeiten nutzen. Man, so sehe ich es. Also es gibt, natürlich gibt es Möglichkeiten und das hat es auch immer gegeben und das wird auch so bleiben. Bei uns glaube ich schon, auf die nächste Zeit wird die Milcherzeugung das wichtigste Standbein bleiben. Es hängt auch damit zusammen, dass in den anderen Regionen die Kuhzahlen, die Tierzahlen rapide schwinden, weil die einfach andere Ressourcen haben. Die können sich auf den Ackerbau spezialisieren. Und wir haben halt das Gras, das irgendwo verwertet werden muss, wo auch keine Konkurrenz da ist. Und wird es niemand wegnehmen. Und insofern bin ich schon der Meinung, dass das das größte Standbein bleiben wird.
Du hast ja viel gesehen in die Betriebe. Vielleicht hast du auch noch also eine lustige Geschichte parat. War irgendwas mal nett oder was hat dich gefreut?
Spaß ist aber, wie gesagt, ich stelle mein Auto über in Fluchtrichtung in den Hof, weil wenn die letzte Behandlung nicht so geklappt hat und der Bauer mit der Mistkorbe kommt, dann muss ich schauen, dass ich schnell weg.
Das wäre aber nicht der Fall gewesen, oder?
Dass alles geklappt hat, will ich nicht sagen, aber dass gleich so rabiate waren. Ja, doch, wir haben schon einige Fälle gehabt. Das war jetzt nicht mehr als praktischer Tierarzt, da wärst du immer gerufen. Die wollen ja, dass du kommst, aber wenn du da kommst als, als Kontrolleur, der dann sagen muss, das passt nicht und du musst, oder auch einmal direkt damit drohen, die Tiere wegzunehmen, dann hat es schon einiges gegeben, da habe ich schon einiges erlebt.
Ja, das glaube ich schon, ja.
Da haben wir dann aber gesagt, da fahre ich ja nicht hin zu dem.
Gut, ja Franz, wunderbar. Ich möchte gerne, dass du noch eine Frage von meinem Mürzburger Milchkandl rausziehst, weil das habe ich ja dabei. Und da darfst du jetzt einmal reinklangen. Und
wo ist dein Lieblingsplatz im Landkreis Miesbach?
Genau.
Ja, gut.
Fällt dir dazu was ein? Wo bist
du? Ja, da fallen wir viel ein. darf jetzt aber nicht laut sagen, weil sonst alle da hinrennen. Lieblingslandkreis, sage ich jetzt einmal.
Ja, das haben wir doch gern.
Nein, es ist so. Warum muss ich da ewig weit fortreisen? Aber gut, ja. Das werden nicht viele verstehen. Aber es gibt viele, oder auf der Almum, da gibt es ja auch Platz. Man sagt, gut, da, jetzt da oben sitzt dann auch eine Spitz zum Beispiel und dann rundherum schaust, bis ans Chiemsee, wo du siehst und so. Was brauchst du eigentlich noch?
Ja.
Der Ski, hast du das?
Da ist natürlich schon einfach Ski bei uns, das ist auch unser Potenzial. Und irgendwie denke ich mir immer, man muss dieses Schöne an so ein Produkt koppeln. Aber da gibt es ja schon viele Ideen und das wird ja auch gemacht. Genau. Ja. Vielleicht macht man das einfach weiter so. Oder vielleicht genießt man einfach auch das Schöne bei uns und, ja, und man muss gar nicht so aussitrungen.
Das Problem, sieht man auch jetzt da bei der Alm, geht der Pfangrammweg vorbei. Das ist wirklich einer der schönsten Wanderwege, die ich weiß. Da geht es am Bach entlang und da sind so Gumpen und Wasserfälle und so. Und es wird halt mehr und mehr zur Autobahn. Und jetzt, die meisten haben natürlich so gern man es ihnen vergönnt und so gut man es versteht, dass die in München, wenn sie in einer Drei-Zimmer-Wohnung im 6. Stock wohnen, dass die raus möchten. Aber die Frage ist natürlich auch, was hält die Landschaft aus, was halten wir aus?
Ja, geht's gut, Franz?
Bitteschön, mir hat es auch Spaß gemacht und ja, meine ganzen Sachen wieder mal los waren. Das tut auch gut.
Ja, du, die fachliche Expertise, also die schätzen wir im Landkreis sehr. Also dein Wissen, das ist einfach super. Und Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich möchte auch nochmal geht's gut sagen für dein Engagement für den Landkreis und für die Bauern. Ich glaube, dass du das immer schon zukunftsweisend ein bisschen forciert hast oder probiert hast, wie du das unterstützen kannst. Ich glaube, dass da viele Landwirte auch indirekt von deiner Arbeit profitiert haben. Geht's gut nochmal? Und jetzt hätte ich noch was dabei, und zwar, wenn das interessiert, ich hätte noch eine Buchempfehlung dabei. Es gibt ein Buch, das heißt Bayerns schönste Flecken. Das ist zum Jubiläum vom Zuchtverband 2017 schon rausgekommen. Das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber es sind total schöne, interessante Sachen drin mit vielen schönen Fotos. Das gibt's aktuell zum Superpreis von 9 Euro im Wortzinger Keller in Mirschbach. Also ich schaue da immer wieder gerne rein und wenn dem einen oder anderen das interessiert, also einfach mal vorbeifahren und mitnehmen. So, das war's jetzt wieder von meinem Mirschbecker Milchkandl und ich freue mich aufs nächste Mal. Für Denkbenannt.